Nestle, Hashtag Plastikmonster. So bezeichnet Greenpeace den Riesenkonzern, von dem mit die meisten Plastikanteile stammen sollen, die in den Flüssen und Meeren der Welt enden.
Dieser wahnsinnige Plastikstrom von einem LKW pro Minute, diese über 10 Millionen Tonnen pro Jahr, der kann einen ja so ein bisschen verzweifeln lassen.
Kim Detloff, promovierter Meeresbiologe und Meeresschutzbeauftragter des NABU Deutschland.
Gleichzeitig haben wir ganz, ganz, ganz viele Hebel, um diese Plastikkrise doch noch in den Griff zu bekommen. Also wie gesagt, wenn wir mal weggucken von der Politik, von den Leitplanken zu Recycling, zu Plastikkonsum, zu Mehrweggeboten, dann kann auch jeder Einzelne eigentlich dazu beitragen. Und das ist so ein bisschen, mal gucken, wie konsumiere ich eigentlich. Wenn ich einkaufe, verzichte ich auf die Plastiktüte, nehme den Rucksack mit, setze ich mehr auf Mehrwegsysteme. Die gute alte Glasflasche ist zwar schwer, die in den vierten Stock zu tragen, und ich weiß, wovon ich spreche, aber die hat letztendlich eine andere Ökobilanz und die ist letztendlich, führt uns weg aus diesem Plastikverbrauch. Wie ist es mit Mikroplastik in Kosmetikprodukten? Wie ist es mit Verpackungen? Kann ich mal in unverpackte Läden gehen oder eher zu dem nicht verpackten, vorverpackten Obst und Gemüse im Supermarkt greifen? Es gibt also eine ganze Menge von Optionen. Da kann ich bei mir anfangen, zu Hause. Aber die ganz dicken Bretter, die werden letztendlich woanders gebohrt, in der Industrie und bei der Politik.
Einmal ist es cool, dass man nicht so die Unmengen kauft, sondern sozusagen einfach nur das, was man tatsächlich benötigt. Und man schmeißt halt dadurch ja automatisch auch weniger weg, was super ist.
Florian Türko, erster Unverpacktladen Halle.
Plastikmüllreduzierung fanden wir cool. Und für unsere Kinder fanden wir gut, dass der Fokus auf dem Produkt selbst liegt und nicht auf der Packung. Also Klassiker war so ein bisschen so, ja, such dir mal Müsli aus, was wird genommen? Klar, das Rosa mit dem Einhorn drauf und so. Und hier bei uns ist halt das Schöne, dass man eben sieht, man sieht, was drin ist. Ja, also, und es ist sozusagen so völlig reklamefrei. Das war so das, was wir gut fanden. Und dann dachten wir, okay, jetzt muss das auch mal hier in Halle irgendwie losgehen.
Okay. Oh, das sieht sehr schön aus.
Bitte schön.
Vielen Dank.
Wir haben hier 50 Quadratmeter. Ja. Es ist ein kleiner Beitrag, aber trotzdem finden wir es gut, dass wir die Möglichkeit anbieten, das zu reduzieren. Uns ist auch klar, dass wir mit unserem Sortiment, das wir hier führen, wir können nicht alle Produkte, sozusagen, die in Plastik verpackt sind, ersetzen. Wir sind halt da auch kein Supermarkt. Ne? Aber das Schöne eigentlich bei unseren Produkten ist, dass wir auch diese, zum Beispiel die Waschmittel haben wir ja auch in Plastikbehältern, aber das sind halt alles Projekte, Pilotprojekte, die laufen jetzt 2 Jahre und dann läuft es halt so, dass sie die Behälter zurücknehmen, reinigen, wenn uns hier einer kaputt geht, wird es geschreddert und wird ein neuer Behälter draus gemacht. Also selbst sozusagen das, was wir jetzt hier in Plastik haben, ist irgendwie so durchdacht, dass es nicht weggeschmissen wird. Dann haben wir ja sozusagen, kaufen wir unsere Produkte, ja, die meisten Produkte in 25 Kilo Säcken, fahren damit also mit dem Verpackungsmaterial ja natürlich viel besser, als wenn jeder Einzelne sozusagen sich immer wieder dieses Verpackungsmaterial für die kleinen Mengen holt. Sind da also mengenmäßig Verpackungsmaterial, ist es viel besser. Aber trotzdem, klar, ich meine, wenn man bei der Industrie einen Hebel umsetzen könnte, wäre die Wirkung viel größer, ist schon klar. Aber trotzdem sind wir froh, dass wir jetzt hier so ein Angebot geschaffen haben, damit einfach jeder sozusagen das, was er will und das, was er kann, eben an Verpackung einspart.
Also ich glaube, Recycling und Wiederverwertung ist einer der Schlüssel letztendlich, wie wir die Plastikkrise in den Griff bekommen können. Aber es gibt eben ganz viele unterschiedliche Ebenen und die beginnen halt nicht erst beim Recycling, sondern wirklich bei unserem Umgang, beim Konsum von Kunststoffen, bei der Lagerung, bei der Entsorgung. Insofern gibt es ganz, ganz viele Dimensionen, die wir dabei im Auge haben.
Ich habe dann das Angebot bekommen, eine Masterarbeit über das Thema Mikroplastik in unseren Flüssen zu schreiben.
Marie Fischer, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung Helgoland.
Und habe untersucht, ob eine bestimmte Mückenart, also die Larven dieser Art, in der Lage sind, Mikroplastik aufzunehmen. Und nachdem ich festgestellt habe, ja, das ist tatsächlich möglich, die Larven fressen das Mikroplastik, egal ob es ihrer eigentlichen Nahrung entspricht oder nicht, bin ich halt sozusagen von dem Thema gar nicht mehr weggekommen und sitze jetzt auf der Stelle hier in Helgoland, die sich direkt mit dem Projekt beschäftigt.
Und einige Polymere enthalten halt immer noch chemische Bindungen, die von Enzymen gespalten werden können. Also, ja, und dann entstehen halt die Bausteine, die Monomere.
Professor Dr. Uwe Bornscheuer, Biochemiker, Universität Greifswald.
Alle Kunststoffe sind Polymere und natürlich eine riesige Bandbreite an chemischen Strukturen oder eine Plastiktüte. Und da ist ja auch die Frage, wie kommt denn dieses Enzym mit seinem aktiven Zentrum, da sind Aminosäurereste drin, die dann eben diese Reaktion durchführen müssen, wie kommen die denn an die Polymerfaser ran? Das ist eben auch eine mechanistische Herausforderung. Und auch deswegen dauert der Abbau, wenn er überhaupt stattfindet, sehr, sehr lange. Also 2016 hat eine japanische Gruppe das erste Bakterium beschrieben, das in der Lage ist, den Kunststoff PET, also aus dem ja meistens Trinkflaschen gemacht sind, abzubauen. Ja? Super langsam, aber immerhin, die haben PET in die Monomere zerlegt und dann konnten sie sogar darauf wachsen, oder dieses Bakterium. Es gibt nur wenige Kunststoffe, wo wir aufgrund der Struktur der Kunststoffe eine Chance haben, Enzyme oder Mikroorganismen zu finden oder zu verbessern, die in der Lage sind, diese Kunststoffe abzubauen. Das ist das Erste, was ernüchternd ist, aber halt auch wichtig zu wissen. Und das Zweite ist, ich denke, wir haben gute Chancen, neue Kunststoffe zu entwickeln, die auf der Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt werden und nicht auf der Basis von Erdöl, wo wir auch sagen können, die kann man dann auch wieder biologisch abbauen. Das Hauptproblem ist, alles, was in den letzten 80 Jahren oder seit wann Kunststoffe großflächig eingesetzt werden, alles, was in der Natur ist, egal ob im Ozean oder in Mülldeponien, da wird es eben sehr schwierig, diesen alten Kunststoff loszuwerden. Das ist halt so. Ja, wie soll ich das machen? Wie soll man das technisch hinbekommen, aber wie soll ich das auch durchführen? Wie soll ich Enzyme ins Meer werfen? Die werden natürlich abgebaut. Ich kann auch nicht Bakterien überall hinsprühen, die vielleicht einen Kunststoff abbauen. Und was auch noch wichtig ist, wir haben ja Kunststoffe, die wollen wir unbedingt über viele Jahrzehnte stabil erhalten. Wenn ich ein Kunststofffenster in meinem Haus habe, möchte ich ja nicht, dass das biologisch abgebaut wird, sondern das Kunststofffenster soll meinen Fensterrahmen halten. Ja? Und ein Segelboot soll auch nicht untergehen, weil im Ozean Bakterien sind, die das Segelboot abbauen. Aber wir haben halt auch viele Kunststoffe, wo wir gezielt erreichen wollen, dass sie nur eine begrenzte Lebensdauer haben und die Umwelt nicht belasten. Und das muss man auch unterscheiden.
Ich glaube, das ist wirklich der eigentliche Schlüssel, dass wir beim Produktdesign anfangen müssen. Die letzten Jahre haben wir eine Entwicklung der sogenannten geplanten Obsoleszenz. Es soll alles relativ schnell kaputt gehen, damit wir es neu wieder kaufen. Und da müssen wir zu Vorgaben kommen, dass wir wieder auf Langlebigkeit setzen, dass wir auf Reparierbarkeit setzen. Und dass praktisch bei der Produktion die Wiederverwendung mitgedacht wird. Und das fängt dabei an, welche Weichmacher setzt man ein, welche Additive werden eingesetzt werden. Muss alles Kunststoff bunt und farbig sein, wenn wir wissen, dass durchsichtig oder weiß besser recyclingfähig ist. Also hier müssen wir viel, viel, viel besser werden, um letztendlich aus dieser Plastik- und Abfallfalle zu entkommen.
Bioplaste aus Maisstärke zum Beispiel ist genauso schwer abbaubar wie normales PET, also wenn wir eine PET-Flasche aus Bio-Maisstärke haben.
Marie Fischer, Meeresforschung, Helgoland.
Braucht die fast genauso lange wie eine PET-Flasche aus normalem Erdöl, Rohstoff. Und das Problem ist, dass wenn wir es in den Biomüll geben, was uns ja suggeriert wird, dass es biologisch abbaubar ist, wird es halt in unseren Bioanlagen nicht verarbeitet oder in unseren Müllanlagen, weil es einfach die Bakterien, die wir dort leben haben, kommen einfach mit dem Plastik nicht klar. Also sie brauchen einfach viel länger oder würden viel länger brauchen, weil auch alle Bakterien, die Erdöl abbauen, brauchen einfach über tausende von Jahren, um das Erdöl abzubauen, weil sie einfach ganz andere Bedingungen haben, ganz andere Zeit. Intervall, in denen sie arbeiten, und das haben wir natürlich in unseren Bioverbrauchsanlagen nicht, also in unseren Kompostieranlagen gehen wir davon aus, dass das alles, was wir reingeben, nach einem Jahr abgebaut ist, und das passiert dann auch mit unserem Bioplastik nicht. Und von daher ist es nicht unbedingt die beste Alternative.
In der Natur haben Enzyme ja eine ganz bestimmte Stoffwechselaufgabe. Ja, wenn Sie also Olivenöl auf Ihrer Pizza haben, dann haben Sie in Ihrem Verdauungstrakt Lipasen und die spalten das Olivenöl in die Fettsäuren. Wenn Sie Stärke essen, also eine Kartoffel, dann haben Sie Enzyme, die die Stärke in Glucose zerlegen. Und dann können Sie damit leben, ja? Energie gewinnen. Und die Enzyme sind aber in der Natur für eine ganz bestimmte Aufgabe zuständig, ja, Zucker, also Stärke spalten, Zucker spalten, Das ist ja schon mal wissenschaftlich sehr interessant, aber dann ist natürlich die Frage, kann man das nutzen, um zumindest den Kunststoff PET, der ja ein Polyester ist, abzubauen und so vielleicht auch wieder zu recyceln, weil wenn man den abbaut, dann entsteht wieder Terephthalsäure und Ethylenglycol und Terephthalsäure als wichtiger Baustein von PET wird halt aus Erdöl hergestellt. Also hätte ich eine Chance, zumindest mittelfristig diesen Kunststoff zu recyceln und die Bausteine zu nutzen, um wieder neuen Kunststoff zu machen. Ja? So, die Enzyme sind zu langsam. Es gibt auch noch andere Enzyme, die das können, zum Beispiel die sogenannte Putinase. Und es gibt ganz viele wissenschaftliche Arbeitsgruppen an Universitäten und Forschungseinrichtungen. Aber es gibt auch ein paar Firmen, die sich intensiv mit dieser Thematik beschäftigen. Und es gibt mittlerweile wohl ein Unternehmen in Frankreich, das das Verfahren so weit entwickelt hat, dass es grundsätzlich geht. Das ist gut. Die haben vor 2 Wochen eine Pressemitteilung veröffentlicht, wo sie schreiben, dass sie jetzt einen großen Verbund haben mit der Firma PepsiCo aus den USA, die ja zum Beispiel die Pepsi-Getränke herstellt und dann sich sicherlich Gedanken macht, wie ihre Getränkeflaschen recycelt werden können. Und mit L'Oreal, dieses Unternehmen kennt ja auch jeder, wegen der Produkte für Kosmetika und Haare und so weiter, die natürlich auch sich Gedanken machen, weil diese Produkte, Shampoos und so weiter, sind ja auch alle in Kunststoffflaschen. Vielleicht kann man ja welche entwickeln, die man umweltfreundlich herstellt, nicht aus Erdöl, und die man aber auch wieder umweltfreundlich abbauen kann oder recyceln kann. Das ist positiv. Jetzt komme ich zu den, sage ich mal, Schwierigkeiten. Bisher gibt es fast ausnahmslos nur Arbeiten zum Abbau von PET, weil aus chemischer Sicht ist ein Polyester relativ leicht abzubauen, weil es Enzyme gibt, die Ester spalten, die heißen dann halt logischerweise Esterasen. Auch Lipasen, die Pflanzenöle wie Olivenöl umsetzen, die können sowas grundsätzlich auch. Und für PET gibt es, sage ich mal, Hoffnung. Für Nylon, was ein Amid ist, was eigentlich auch viele Enzyme grundsätzlich spalten können, gibt es bislang nicht eine einzige Publikation, die mir bekannt ist. Und für alle anderen Kunststoffe, die wir großflächig verwenden, wie Polyethylen, aus dem sind die Plastiktragetaschen, Polypropylen, PVC, Polystyrol und so weiter, ist es auch aus chemischer Sicht eigentlich extrem schwierig, wenn nicht undenkbar, dass es irgendwelche Enzyme oder Mikroorganismen gibt, die das gut spalten können. So, die machen aber einen großen Anteil der Kunststoffe aus, die hergestellt werden. Das zweite ist, ich würde dort auch nie die Monomere gewinnen können, also ich kann dann nur diese Kunststoffe abbauen, aber ich kann jetzt nicht die Bausteine wieder gewinnen und neu in den Kreislauf einbringen. Und das dritte Problem ist, dass wir grundsätzlich jetzt in der neue Kunststoffe entwickeln können, und da gibt es schon eine ganze Reihe, die wir umweltfreundlich herstellen und hoffentlich auch wieder umweltfreundlich recyceln können mit Hilfe von Enzymen. Aber das hilft natürlich nicht bei den Millionen Tonnen von Kunststoffen, die sich bereits in der Umwelt befinden. Also viele reden ja über Plastik im Meer, also diese riesigen Strudel, die in den Weltmeeren sind mit großen Plastikpartikeln oder halt Reste, Plastiktüten oder was auch immer. Und dann gibt es auch ganz viel Mikroplastik, also sehr kleine 5 Mikrometer, vielleicht 100 Mikrometer große Plastikpartikel, die dann einfach im Laufe der Zeit entstanden sind, vor allem auch im Meer, durch UV-Einstrahlung und mechanische Prozesse, aber damit sind die ja nicht abgebaut, sondern nur zerkleinert. Wie sollen wir denn diesen Plastikmüll abbauen können?
Ich glaube ja, wir müssen hier unbedingt zu einer erweiterten Produzentenverantwortung kommen. Wenn man sich die Entwicklung des Kunststoffs am Weltmarkt anschaut, dann sind wir nach den Weltkriegen bei etwa 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr gewesen und heute bei über 340 Millionen Tonnen Produktion pro Jahr. Dieses exponentielle Wachstum ist einfach nicht gesund. Und wie gesagt, wir müssen sicherlich Leitplanken, auch die Politik muss Leitplanken einziehen.
Kim Detloff, Meeresschutzbeauftragter des NABU Deutschland.
Genau, das ist ein guter Punkt nochmal, weil letztendlich macht die EU uns gerade vor, das, was wir uns in Deutschland nicht trauen. Wir haben die EU-Plastikstrategie und wir haben die Single-Use-Plastic-Directive, die umfasst das Verbot von einzelnen Produktgruppen, die wir heute schon ersetzen können, wie Strohhalme zum Beispiel, wie Einwegteller und Becher. Und dort geht man über Verbote. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Das löst nicht das Problem, das generelle Problem, was wir mit dem übermäßigen Kunststoffkonsum haben. Aber es zeigt, dass es Alternativen gibt und es zeigt, dass wir auch auf das Instrument von Verboten und das Instrument der erweiterten Produzentenverantwortung zurückgreifen müssen. Das ist genau der richtige Weg, den wir als NABU unterstützen.